So, meine Lieben, heute denken wir also über das Nichttun nach. Es wird eine richtig paradoxe Predigt. Ich möchte mit euch über das Nichttun nachdenken, aber wir werden das nicht tun, indem wir jetzt nichts tun, sondern ich werde einen Wortschwall machen, ich werde wortreich ausloten, was es bedeutet, dass es vielleicht besser wäre, manchmal nichts zu tun. Wir könnten jetzt auch wirklich 15 Minuten nichts tun. Ich halte viel von Kontemplation, übe das auch. Oder sitze in der Natur oder auf dem Balkon und tue nichts. Das wäre auch gut. Aber ich finde, es gibt viel zu sagen über das Nichts-Tun. Ist ein Paradox, ich weiss. Also ich versuche mich mächtig ins Zeug zu legen, um mit Wort das Nichts-Tun zu preisen. Ich fange an mit einem Beispiel und einer Geschichte, die fast das Gleiche sagt, aber die bringen schon ein bisschen auf den Punkt. Das Beispiel, ich will euch jetzt von einem Baum erzählen. Ich bin nicht der gewesen, aber ich habe davon gelesen. Ich erzähle euch von einem besonderen Baum an der Westküste der USA, in der Nähe von Oakland in Kalifornien. Der Baum trägt den Namen Grossvater oder auch Old Survivor. Es handelt sich um weit und breit den einzigen Mammutbaum von Oakland, der übrig geblieben ist, nachdem es vor x 100 Jahren dort einen grossen Bestand von Mammutbäumen hatte. Fast alle von diesen Mammutbäumen sind im Zeitalter des Gold Rush, wo viele Siedler gekommen sind, umgetan worden und genutzt worden. Und vor 1969 haben die Leute von Oakland gedacht, dass alle Bäume, wo man auch davon erzählt hat, von früher, von dem Primärbestand von Mammutbäumen verschwunden sind. Sie haben das gedacht, bis Naturforscher zufällig doch noch auf ein Exemplar gestoßen sind und dem Baum haben sie dann den Old Survivor, den Überlebenden, gegeben. Der Baum wird seither gesucht, besucht, bewundert, bevor die alten grossen Bäume der Gier der Siedler zum Opfer gefallen sind und alles Greifbare verzweckt haben und genutzt haben und verkauft haben, sind die grossen Mammutbäume zum Teil auch eine Navigationshilfe für Seefahrer gewesen, den Klippen an. Also, der Old Survivor, der hat überlebt, weil er so abgelegen war und weil er so knorrig war. Er ist eben weniger beachtet worden als die anderen und darum hat er überlebt. Es ist gar nicht so einfach, bis heute zu dem hinzugelangen. Es ist ein steiles Ablandungsgelände und um wieder gesund raufzukommen, wenn man ihn besucht hat. Und eben, er war auch nicht ganz so gross wie die anderen Mammutbäume und hat eher verknorzertes Holz gehabt. Für die Holzfäller war er wertlos, aber das ist sein Glück, dass er überlebt hat. Die Moral von der Geschichte, die Schönen, die Grossen, die Nützlichen werden vom Leben schneller verzehrt als die Knorrigen und Schrägen. Es lohnt sich, manchmal sich aus dem Getümmel vom Leben zu entfernen, nicht allen zu gefallen und der Schönste zu sein. Eine zweite Geschichte aus China, die fast gleich erzählt. Der Zhuang Zu hat im 14. Jahrhundert ein grosses philosophisches Werk verfasst mit dem Titel Zhuang Zi. Und dort hat es unter anderem Geschichte vom «Der nutzlose Baum» drin. Die Geschichte erzählt von einem Zimmermann, der einen Baum von eindrücklicher Grösse gesehen hat und schon gedacht hat, das gibt einen guten Verdienst, wenn ich den umtue. Aber nachher war er sehr enttäuscht, als er näher an ist, weil er das Gefühl hatte, das Holz ist so schräg gewachsen, so knorrig, es lohnt sich nicht, sich mit dem Baum anzulegen und den umzutun. Und er ist weiter und hat andere Bäume gesucht. Und in der Nacht dann ist ihm im Traum der Baum, die Eiche, erschienen und hat gefragt, mit was für Bäumen willst du mich dann vergleichen? Die Eiche hat den Zimmermann darauf hingewiesen, dass Obst und Kulturbäume eben vor allem an ihrem Nutzen gemessen werden. Dass es aber auch ein Stück eine Misshandlung ist, eine Plünderung ist. Die Strategie von dieser Eiche war also eine gewisse Nutzlosigkeit. Und die Eiche hat dem Zimmermann gesagt, so ist es doch auch im Leben. Darum habe ich mir schon lange Mühe gegeben, recht nutzlos zu werden. Nimm an, ich wäre zu mehr Nutzen da. Wäre ich dann so gross geworden und würde ich dann noch da stehen? Liebe Gemeinde, wir haben jetzt in den Schriftlesungen vom Sabbat, vom Sabbatgebot und von Jesu Umgang mit dem Sabbat gehört. Ein sehr grundlegendes Thema, wo wir sicher alle einfach mal aufschnaufen und finden, klar, eine Pause haben doch alle verdient. Sabbatgebot ist etwas Schönes, etwas Grundlegendes, etwas Wunderbares. Aber ich finde, es ist auch etwas strapaziert, Missverständnis. Man kann nämlich ganz Verschiedenes aus dem Gebot herauslesen. Man kann auch das Ruhetagsgebot, das ein grosses Geschenk ist von Gott, wieder zu etwas Nützlichem machen. Ich erzähle euch mal zwei Deutungen, die ich nicht so schlau finde. Das klingt dann so. Ja, es macht doch Sinn, nach hartem Arbeiten eine rechte Pause zu machen. Dann können sich Körper und Geist erholen und dann können sie wieder loslegen. Der Sabbat ist eine nützliche Erholzeit, dass man nachher mehr und besser weiterarbeiten können. Es lohnt sich, einen Tag Pause zu machen. Der Gesamtertrag ist nämlich nachher grösser, wenn man 6 Tage umso härter schafft. Man soll dem Ochsen, der da drin ist, das Maul nicht verbinden. Der Sabbat, der eigentlich zum Nichtstun anstiftet, wird zu etwas Nützlichem umdeutet. Lehr du auf ideale Art Pause machen und deine Leistung, dein Ertrag wird noch grösser sein als vorher. Oder man könnte vom Sabbat so reden. Das ist auch wieder ein nützlich machen vom Freihaben. Also die Woche durch, meine Lieben, tut man arbeiten und dann braucht es einen Tag, um die Moral zu festigen. Dort lernt man nicht stellen beim Arbeiten, nicht zu lügen, nicht hinten um dumm über andere reden. Es macht also durchaus Sinn, für einen Tag das Arbeiten zu unterbrechen, dass man die Regeln nicht vergisst, die unter der Woche gelten sollen. Das ist nützlich. Ich glaube, die beiden Baumgeschichten, die ich erzählt habe, stossen eben gerade in eine ganz andere Richtung, als dass man im Leben zuerst einmal nützlich sein sollte. Sie sagen, eigentlich ist es tödlich, wenn man zu viel Nutzen haben will. Ein zu grosser Fleiss, eine zu blinde Wachstumsökonomie, ein zu grosses Nutzendenken ohne soziale Bezüge, ohne Bezüge zu der Umwelt, zu der Natur oder ohne Rücksicht auf die eigene Seele, machen uns kaputt. Wir verzehren uns schneller, wenn wir möglichst viel nützen wollen. Sie lassen so ein Denken in die Wüste zurück, in der eigenen Seele, aber auch auf dieser Welt. Man sieht es der ökologischen Krise an. Es ging darum, Mass zu halten und auch mal ganz Nutzloses zu tun. Manchmal wäre es besser, wie ein nutzloser Baum zu sein. Nicht alles den Wert vom Gefallen, vom Brauchtwerden, sich blind zu unterwerfen, weil in der Sprache der Bäume gesagt, dann wird schneller umgeholzt. Ich mache jetzt noch eine moderne Analogie und weiss, ich holze jetzt ein bisschen schnell und weit umeinander. Aber mich dünkt es, der Umgang mit den sozialen Medien und mit unseren Geräten und mit unseren Handy und mit dem Internet reiht sich da gerade an in die Botschaft vom Mammutbaum und von der Eiche. Manche Soziologen, Psychologen, Ärzte, Medienfachleute weisen darauf hin, dass all die Geräte, die eigentlich unser Leben leichter und einfacher machen sollten, wo der Vereinfachung am Leben dienen sollten, manchen das Leben zu einer Art Hölle machen. Aufmerksamkeitsökonomie. Solange uns die Geräte helfen, um in eine gute Verbindung zu kommen, zum Beziehungen zu pflegen, zum Arbeiten gut können erledigen, sind doch die wunderbar, ich will sie nicht verteufeln. Aber manche von diesen Hilfsmitteln, von diesen Programmen, sind so kommerzialisiert worden, sind so zurechtgebogen worden, dass sie uns in eine Abhängigkeit hineinrühren. Wenn du nur noch danach dich sehnst, dass du möglichst viele Likes hast, dass du möglichst viele Follower hast, dass deine Ferienbilder von mehr gesehen werden als in der letzten Ferien, dann ist es gerade wie mit diesen Bäumen, je schöner dass sie da stehen, desto schneller werden sie umgeholzt. Man kann in dieser Sucht nach Aufmerksamkeit gebraucht zu werden, gesehen zu werden, nützlich zu sein, auch im sozialen Sinn, sich in eine krumme Richtung entwickeln. Und das macht nicht zufrieden und das macht nicht glücklich. Jetzt aber nochmal wieder zurück zum Sabbatgebot. Sabbat. Was steckt eigentlich ursprünglich in dem Wort, in Sabbat? Man könnte sagen, Sabbat, ja, das heisst sicher, man sollte in die Kirche gehen. Oder Sabbat heisst, man muss gewisse Regeln einhalten. Oder Sabbat heisst, heute musst du beten. Oder Sabbat heisst, du kannst einfach das machen, was du gerne machst. Nein, eben ein Teil von dem, was du gerne machst, ist jetzt nicht mehr erlaubt. Ja, was? Oder heisst Sabbat schlafen? Sabbat, das hebräische Verb, heisst einfach mal aufhören. Der Tag des Aufhörens. Mensch, es ist gut, wenn du viel bewirken kannst, viel gestalten kannst, viel erleben kannst, viel auslösen kannst bei anderen, wenn du selber weiterkommst. Mensch, aber es ist gut, wenn du auch mal aufhorchst. Wenn du mal herlosisch und unterbrichst. Wenn du aufhören kannst, wenn du das kultivierst, dass du auch mal Stopp kannst sagen, dann erfüllst du Sabbatgebot. Und ich glaube, die Art von Aufhören können, wo Gott uns gönnt, die lohnt sich immer wieder neu zu lernen. Ich will ein paar Aspekte jetzt noch zeigen, warum ich finde, Aufhören lehren lohnt sich. Also 5 gute Gründe, warum Aufhören lernen Not tut und gut tut. Das ist ein Thema, wo wir sehr, sehr viel hören, natürlich in der heutigen Gesellschaft. Ich will da nicht zu weit rumgehen und doch, ich glaube, unsere Erde ruft, aufhören können tut Not. Es braucht die Einsicht, dass wir nicht nur Produzenten und Verbraucher sind, Anbieter und Kunden, sondern dass eigentlich alles in einem grossen Kreislauf ist, der sich wieder erneuern muss. Nur wenn die Erneuerung möglich ist, wenn man genug aufhört dazwischen, dann kann das Leben weitergehen auf diesem Planet. Ohne aufhören können, kein Leben. Und dann ein zweites, Sabbat aufhören können, braucht es aus psychohygienischer Sicht, dass wir einmal abschalten können. Wie manche haben Schlafstörungen, Kräfteeinbruch, Burnouts, weil sie nicht abschalten können. Weil sie zu viel geben, weil das Gedankenkarussell im Kopf immer weitergeht, weil man immer noch mehr für jemand anderen da sein sollte. Das kann sich auf das Berufsleben beziehen, aber es kann sich gerade so auf alle Ziele, die man in der Freizeitwelt erreichen sollte, kann beziehen. Ich glaube, da müssen wir uns in Erinnerung rufen, von diesen Eichen und von diesem Mammutbaum. Der Schönste, der am meisten Eindruck macht, der wird zuerst umgesagt und verbraucht. Pass auf, deine Knorrigkeit, die vielleicht auch dazu führt, dass du dich mal zurückziehst, ist keine Schande. Die ist auch eine Chance. Dann ein drittes, Sabbat, aufhören, das braucht es auch in unseren Beziehungen. Ehrlich, ja, es stimmt, auch unsere Beziehungen dienen ja häufig ein bisschen einem Nutzen. Win-win-Situationen, sagt man. Wenn man neue Kontakte knüpfen kann, Netzwerke, dann hat sie etwas davon und ich habe etwas davon. Aber wenn man das zuspitzt, jeder läuft mit Adleraugen um und vermutet, bringt mir rechts etwas, wenn ich den Kontakt zu dem Menschen weiterpflege, kommt echt etwas zurück von mir zu mir. Wenn man Beziehungen zu fest nur noch von der Nützlichkeit her sehen, glaube ich, können uns die Beziehungen das Leben eng machen. Wir brauchen Sabbat-Beziehungen. Das meine ich, Serie, wo wir einfach geliebt sind mit unseren knorrigen Seiten. Wo, wenn ich ihn einlade, der nicht erwartet, dass ich, oder wenn der mich einlädt, wo der, ich merke, der erwartet nicht, dass ich ihn bald zurück einladen muss. Ich glaube, wir brauchen Beziehungen, wo wir einfach gehalten und geliebt verstanden sind, wo einfach aus einem Sein rauskommen, wo wir uns erholen können, wo wir aufdanken können, wo wir uns geliebt wissen. Ich finde, die Schöpfungsgeschichte mit dem 7. Tag, dem Ruhetag, ist so etwas Verschwenderisches, so etwas Luxuriöses. Wenn Gott sich leisten hätte können, nach 6 Tagen die Welt machen, jetzt einfach mal Pause machen und es geniessen können, so will ich das auch können. Aufhören können, Erwartungen haben und immer noch mehr machen und in den Beziehungen von anderen erwarten, dass viel muss zurückkommen. Mir zugestehen, dass auch wenn ich nichts liefern kann, ich geliebt bin und es verdient habe, einen Platz zu haben. Gerade auch in den Beziehungen zu den Menschen und zu Gott. Und das ist jetzt ein bisschen eine steile These, die man mir natürlich auch widersprechen kann, aber ich meine, Sabbat im richtigen Mass auch mal aufhören können und Grenzen zu sehen und nicht immer mehr zu wollen, das kann sich auch sogar rendieren. Wenn man immer mehr unter dem Druck ist, dass sich Sachen steigern müssen, so kann man auch Sachen kaputt machen, die dann bumerangartig zu einem zurückkommen. Solide Geschäfte, faire Geschäfte, wo der andere nicht verzweckt wird, an der Grenze zu dem, dass er über den Tisch gezogen wird. Ehrliche Geschäfte, verlässliche Geschäfte, langfristige Geschäfte, wo man auch überlegt, wie viele Ressourcen braucht es, würde sich das nicht auch lohnen? Und jetzt noch als Letztes, Sabbat aufhören, glaube ich, braucht es aus spiritueller Sicht. Nichts tun, aufhören können, das ist gar nicht so einfach. Aber ich glaube, es ist gesund. Umtrödeln, mich langweilen. Mich trotzdem wertvoll fühlen, frei fühlen, auch wenn ich nichts abgeliefert habe und niemandem etwas zeigen kann. Und da kommt jetzt schon auch für mich das Betten, das Anbeten, das Danken, das Gottsuchen drin. Kreativ sein als eine Antwort, weil Gott kreativ ist. Gott ehren und gross machen. Ihm danken, dass er mich gern hat mit meinen knorrigen Seiten. Trotzdem schön sein. Ganz aus den Beziehungen aus dem Leben, ohne jemandem etwas zu beweisen. Freude haben an der Natur, an dem, wo alles wächst. Einfach staunen und beten, den Vögeln zuhören. Ohne Ziel und Zweck einen Moment da sein. Ich glaube, das kann man auch tiefer lernen und dann sind wir auch mehr gehalten. So denke ich, dass wir eine solche sabbatliche Übungen brauchen, wie die ich hier aufgezählt habe. Du bist ein freies Kind von Gott. Lass dich nicht zu schnell verbrauchen. Wer seinen Wert nur in dem hat, was er zustande bringt und was er für Beachtung überkommt, was er für einen sozialen Wert hat, den er überall damit angeben kann, der ist schon ein bisschen umgeholzt, weil er sich zu fest reingegeben hat. Lang leben die Knorrigen und die, die sich manchmal auch im richtigen Mass nicht zu viel einmal verweigern und sagen, ach, ich brauche es gar nicht, dass ich gebraucht wird und bewundert und gesehen wird. Zum Schluss zwei, drei Worte von Jesus, wo ich finde, man könnte ihm schon den Titel geben, er hat so zwei, drei Jahre lang sich verweigert und war ein Nichtstuer. Er ist nicht mehr arbeiten und hat Menschen eine neue Art von Leben gelernt. Jesus sagt, der Menschensohn ist Herr auch über den Sabbat. Der Mensch ist nicht für den Sabbat da, sondern der Sabbat ist für den Menschen da. Und der Jesus sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, die ihr euch abmüht und schwere Lasten herumtragt. Ich will euch erquicken. Mein Joch, meine Art, mit den Lasten des Lebens umzugehen, ist leicht. Und er sagt, der Geist des Herrn liegt auf mir. Meine Salbung, meine Sendung ist, Arme hören eine gute Nachricht. Gefangene werden befreit. Blinde sehen wieder. Geknechtete erlangen die Freiheit zurück. Alle hören es, es ist ein Gnadenjahr des Herrn angebrochen. Kommt, atmet auf, ihr sollt nichts tun und leben. Amen.